Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Am Tisch mit der Kommunikationsforscherin Angelika Linke, Gastgeberin Ruth Fühner. Warum legen wir so gern Musik auf, wenn wir mit Gästen beim Essen sitzen? Und was mag das wohl sein, verbale Fellpflege? Kommunizieren wir wirklich nur per Sprache? Und warum unterhalte ich mich über all das heute mit Angelika Linke, statt sie zum Beispiel in einem Radio-Essay darüber Auskunft geben zu lassen? All das sind Fragen, auf die Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in der kommenden Stunde Antworten erwarten dürfen. Angelika Linke ist Professorin der Sprachwissenschaft an der Universität Zürich und im Augenblick Fellow am Wissenschaftskolleg zu Berlin. Das ist ein Ort, an dem Forscherinnen und Forscher aus aller Herren Länder eingeladen sind, ein Jahr lang, unbehelligt von anderen Pflichten, ihren Forschungsvorhaben nachzugehen. Natürlich sollen sie dabei auch profitieren vom geselligen und geistigen Austausch mit ihren Mitfollows, die oft mit vollkommen anderen Fragestellungen beschäftigt sind. Um diesen Austausch zu befördern, wurde vor einigen Jahren ein einziger Pflichttermin am Wissenschaftskolleg eingeführt, nämlich das gemeinsame Mittagessen. Und damit sind wir mittendrin im Forschungsvorhaben von Angelika Linke. Ihr Thema in diesem Berliner Jahr ist nämlich der Zusammenhang von Verzehr und Kommunikation oder von Essen und Reden. Frau Linke, von manchen der Fellows weiß ich, dass Sie diesen Mittagstermin etwas lästig finden. Der unterbricht Ihre Arbeitsroutine. Das ist für Sie mehr Pflicht als Neigung. War das denn Ihrer Ansicht nach eine gute Idee, dieses gemeinsame Mittagessen einzuführen?
Ja, also ich denke schon. Natürlich reagieren alle so, mein Gott, mein Tag wird unterbrochen. Sehr oft ist man ja eher der Abendesstyp und nicht der Mittagesstyp zum Beispiel. Aber insgesamt passt es, funktioniert, also der Gedanke dahinter, dass man beim Essen miteinander redet. Man schweigt nicht vor sich hin beim Essen, das macht niemand, das würde niemand aushalten. Das heißt, man redet automatisch und kommt ins Gespräch mit theoretischen Physikern, mit Anthropologen, mit Biologen, die sich mit der Motorik von Beinen beschäftigen und das alles als Sprachwissenschaftlerin.
Und das also Interdisziplinarität beim Mittagessen statt im Auditorium Maximum.
Genau, funktioniert beim Mittagessen viel besser als im Auditorium Maximum.
Wenn wir es mal rein physiologisch sehen und einer alten gesitteten Gesellschaftsregel folgen, dann heißt ja eigentlich, Essen und Reden schließen einander aus. Mit vollem Mund spricht man nicht.
Ja, aber nur mit vollem Mund. Und das Interessante ist, dass wir das irgendwie ganz gut hinkriegen, dann jeweils runtergeschluckt zu haben, wenn wir den Kollegen was fragen wollen oder wenn wir reagieren wollen. Aber natürlich haben Sie recht. Grundsätzlich schließen sich beide Dinge aus. Wir brauchen für beides den Mund. Und das ist das Spannende dran, weil quasi in allen Gesellschaften Essen und Reden in irgendeiner Form kombiniert wird. Obwohl man annehmen sollte, eigentlich ist es unsinnig, genau das zu kombinieren.
Wenn wir unser heutiges Alltagsleben anschauen, dann sehen wir, eigentlich reicht das von der Wiege bis zur Bahre, also vom Tauffest bis zum Begräbnismahl, bis zum Leichenschmaus.
Also wir müssen es gar nicht so diese offiziellen Anlässe nehmen. Also die sind natürlich ganz wichtig, auch sehr stark reglementiert und diszipliniert. Aber auch wenn man dran denkt, zu Hause oder beim normalen Essen auswärts, wir sind meistens mehrere. Man isst nicht gern alleine, merkwürdigerweise. Und wenn man ein Restaurant betritt und sieht jemand, der oder die sichtlich wirklich alleine ihr Abendessen zum Beispiel dort einnimmt, da haben wir immer so was wie ein bisschen Mitleid mit solchen Leuten, weil wir das Gefühl haben, da müssten jetzt eigentlich mehrere sein. Und das ist das Spannende, also diese Vergesellschaftung beim Essen, die dann aber eben auch sehr stark mit dem Reden beim Essen zusammenhängt.
Und wie das miteinander verknüpft wird, das ist ja nicht zu allen Zeiten gleich gewesen und es gibt auch von Anlass zu Anlass, von Gesellschaft zu Gesellschaft ganz unterschiedliche Regeln. Also das findet nicht chaotisch, ungeordnet statt, obwohl es manchmal vielleicht so aussieht, oder?
Ja, also natürlich haben wir meistens das Gefühl, vor allem wenn wir uns zu Hause bewegen, beim Familientisch jetzt keinen großen Regeln zu folgen. Aber wir tun das trotzdem bis zu einem bestimmten Punkt. Und je offizieller, sagen wir mal, oder öffentlicher ein Essen ist, desto stärker sind natürlich die Regeln, wie wir uns zu verhalten haben. Die Regeln bei Tisch, das ist eine relativ, sozusagen jetzt, wenn wir jetzt mal einfach Mitteleuropa angucken, eine relativ alte, dokumentierte Geschichte. Man kennt Tischzuchten, das sind geschriebene Reglemente, wie man sich beim Essen verhalten soll. Die kennen wir also seit mittelalterlicher Zeit. Dort geht es dann mehr darum, dass man das Essen an und für sich diszipliniert, also was, dass man nicht das Tischtuch als Serviette benutzen soll, dass man nicht in das Essen der anderen spucken soll. Also die Regeln im Mittelalter sind da zum Teil noch sehr, sehr drastisch, zumal man dort eben nicht vom eigenen Teller oft gegessen hat, sondern aus der gemeinschaftlichen Schüssel gegessen hat. Aber die Tischzuchten führen dann auch weiter. Norbert Elias hat das in seinem großen Werk über die Zivilisationsgeschichte sehr genau analysiert und sehr spannende Sachen aufgedeckt. Und andererseits haben wir natürlich auch Regeln für das Reden. Und dann werden irgendwann sozusagen die Regeln für das Reden und die Regeln für das Essen kombiniert. Wir treffen dann auf Tischzuchten, wo dann eben nicht mehr nur das Verhalten mit dem Besteck und mit dem Essen und mit der Tischdecke und mit dem Sitzen sozusagen thematisiert wird, sondern auch, wie man sich zum Beispiel bei Tisch unterhalten soll. Was man ansprechen soll, was man nicht ansprechen darf, wie man seinen Gesprächspartner, seinen Tischherr oder seine Tischdame unterhalten muss, wie man das anständig macht, witzig macht, etc.
Was gehört denn zu den Tabus? Das ist ja sicherlich auch von Epoche zu Epoche ganz unterschiedlich. Gibt es da durchgängige?
Ja, das ist gar nicht so unterschiedlich. Also relativ durchgängig ist zum Beispiel, dass man von nichts sprechen soll, was Ekel erregen könnte. Wobei natürlich wiederum von Epoche zu Epoche leicht wechselt, was Ekel erregen kann. Also zum Beispiel ganz klassisches Thema, das also verboten ist bei Tisch, ist das Sprechen über Krankheiten. Im 18. Jahrhundert fängt das an, im 19. Jahrhundert ist sehr deutlich, dass man zum Beispiel sagt, keine Gespräche über Politik, überhaupt über nichts, was einen mit dem Gesprächspartner in ein Streitgespräch bringen könnte. Denn man soll bei Tisch sozusagen angenehme Gespräche pflegen und nichts, was den Magen durcheinander bringt, was einen sozusagen vielleicht den Magen verschließen lässt. Folglich keine Politik, keine Gespräche über Religion, also nichts, woraus sich politische Dissonanzen zum Beispiel ergeben könnten.
Das sind jetzt sozusagen die offiziellen schriftgewordenen oder sprachegewordenen Regeln. Aber ich nehme mal an, es gibt noch eine ganze Menge von Regeln mehr, die da ablaufen, ohne dass wir uns ihrer bewusst waren oder sind.
Das ist oft interessant. Wir halten eben das für normal, mit dem wir aufgewachsen sind, wie wir schon als Kinder erzogen worden sind und haben dann das Gefühl, das ist ein natürliches Verhalten und das ist es natürlich gar nicht unbedingt. Also früher war es für Kinder zum Beispiel ganz normal, bei Tisch überhaupt nicht zu reden. Also es war völlig klar, Kinder reden bei Tisch nicht. Das tun die Erwachsenen und die Kinder antworten vielleicht, wenn sie gefragt werden. Das zieht sich bis ins 20. Jahrhundert hinein. Das ist natürlich auch schichtspezifisch. Also während heute natürlich die Essenssituation am Familientisch eher als eine gesehen wird, wo die Kinder reden sollten, wo man Zeit hat, mit den Kindern zu sprechen, wo das Familiengespräch gepflegt wird, wo die Kinder erzählen können, was sie in der Schule erlebt haben und so weiter. Aber das ist eine neue Errungenschaft, die wir heute für völlig normal halten. Aber das ist relativ neu.
Wer wo sitzt am Tisch? Spielt das auch eine Rolle?
Ja, natürlich. Das ist ein sehr spannendes Thema im Prinzip. Und da kann man auch heute noch sehen, dass gerade in Familien die Plätze ja gesetzt sind. Das ist vielleicht nicht mehr so, dass automatisch der dominante Platz auch dem dominanten Familienmitglied, klassischerweise war das der Vater, gehört. Das muss heute nicht mehr so sein, aber man hat seine festen Plätze. Das hat auch gerade mit dieser Sozialität des Essens zu tun. Sobald wir solche soziale Arrangements haben, neigen wir zu Ritualisierungen und der feste Platz am Familientisch zum Beispiel ist so eine Ritualisierung. Aber natürlich, wir kennen das ja alle, bei offizielleren Essen gibt es unter Umständen Tischkärtchen. Das haben wir heute noch bei offiziellen Essen im Zusammenhang mit Institutionen, aber auch bei Hochzeiten oder bei einem groß gefeierten 60. Geburtstag gibt es ein Tischkärtchen und dann findet man sich vielleicht an einem Tisch mit jemandem wieder und man denkt, oh Gott, muss das sein? Aber eben, dann ist man gesetzt, da kann man nicht so viel machen, außer beim Kaffee wechseln zum Beispiel. Aber das hat eine ganz lange Tradition, also wenn wir zurückgehen ins 18., 17. Jahrhundert, wenn wir uns dort offizielle Mahlzeiten jetzt gerade in adligen Zusammenhängen anschauen, dort ist die Tischordnung, also die Sitzordnung bei der königlichen Tafel oder der fürstlichen Tafel oder der gräflichen Tafel, ist ausschlaggebend für die Identifikation des Ranges einer Person. Es ist also völlig klar, dass sozusagen in der unmittelbaren Nähe der dominierenden Person, des Fürsten, des Grafen, der Fürstin, die Würdenträger sitzen, oft ähnlich, wie wir das heute noch in kirchlichen sozusagen Relikten haben, die Frauen auf der einen Seite, die Herren auf der anderen Seite, also nicht unbedingt Dame und Herr zu Tischdame und Tischherr gepaart, sondern sozusagen rechts und links der Tafel aufgeteilt. Wie gesagt, heute haben wir da noch ein Relikt im kirchlichen Zusammenhang, das würden wir nie mehr bei einer Hochzeit machen, aber wir haben noch so kleine Relikte aus vergangenen Zeiten, also Spuren sozusagen, auch in unserem Alltag.
Wenn ich mir jetzt nochmal Ihren Alltag vorstelle am Wissenschaftskolleg in Berlin, lauter Fellows, das heißt auf lauter Menschen auf Augenhöhe, sehr zwanglos, man holt sich das Essen auf einem Tablett ab und setzt sich dann zueinander an den Tisch, redet miteinander. Das sieht sehr regelarm aus, sagen wir mal so, oder ritualarm. Die Kommunikationsforscherin in Ihnen, Frau Linke, was kann die da entdecken?
Nein, das ist natürlich zum Teil auch eine gepflegte Spontaneität und Regellosigkeit, gerade in diesem Zusammenhang, wo es ja darum geht, dass man mit möglichst vielen von diesen doch insgesamt 40 Fellows sprechen kann und sich vielleicht dann eben auch Tische zum Beispiel danach aussucht, mit wem saß ich gestern zusammen, mit denen sitze ich heute nicht mehr zusammen, nicht weil ich die nicht mehr mag, sondern weil ich sozusagen mit anderen eigentlich sprechen möchte. Also das heißt, da hat eine gewisse zum Beispiel Lockerheit in der Sitzordnung ganz sinnvollen Zweck, die diesem sozusagen höheren Zweck untergeordnet ist, dass man mit möglichst vielen ins Gespräch kommt. Aber natürlich wird auch, obwohl man sich das Essen holt und die einen etwas später kommen und so, wird man zum Beispiel versuchen, weil das in unserer Kultur so gilt, zu warten, bis alle da sind, bis alle irgendwas haben und erst dann anfangen zu essen.
Im kleinen Schlenker würde ich jetzt gerne noch mal machen zu einem Phänomen, das dieses Essen beim Reden noch ein bisschen nach vorne verlängert, in die Vorbereitung des Essens hinein. Was glauben Sie, woher das kommt, dass es so viele Kochsendungen gibt heute, bei denen man auch miteinander redet, bevor gegessen wird?
Ja, das fragt man sich zum Teil wirklich. Sobald man das Fernsehen einschaltet, ist man beim Kochen. Ich würde das in eine sehr umfassende kulturhistorische Entwicklung eigentlich stellen. Also wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass Essen und Reden eigentlich unvereinbar miteinander sind. Und das Essen ist natürlich das Frühere, das ist das Körperliche. Wir müssen essen, um überhaupt zu überleben. Sprechen kommt dann schon auch irgendwann in der Menschheitsgeschichte, aber steht natürlich sozusagen sehr viel später erst im Raum. Und das Interessante ist, wenn man sich jetzt anguckt, was wir da jeweils mit dem Mund machen, das Essen ist eigentlich eine sehr egoistische Angelegenheit. Denn wir müssen ja sozusagen uns versorgen. Und tendenziell prügeln wir uns ums Essen. Wir müssen ja dann auch lernen als Kinder, dass wir uns nicht automatisch das größte Stück nehmen, was wir vielleicht machen, wenn wir es vor allem gern haben, sondern dass wir da teilen. Also sozial sind auch beim Essen. Aber eigentlich ist Essen eher eine sozial feindliche Angelegenheit. Das Reden hingegen, das ist die sozialste Form des Umgangs miteinander, die wir haben. Beim Essen kann ich eigentlich sehr gut allein sein. Also wenn ich mit einer großen Platte voll Essen allein bin, dann kann ich ja alles aufessen. Wunderbar, ich muss mich um nichts scheren. Reden kann ich nicht allein. Reden geht eigentlich immer nur zu zweit. Ich brauche einen Gesprächspartner, um überhaupt reden zu können. Also Kommunikation, Reden ist was genuin Soziales. Und wenn man nochmal einen anderen, damit zusammenhängenden Blick wirft, dann muss man auch sagen, Essen ist eine, im wahrsten Sinne des Wortes, verzehrende Handlung. Das heißt, was ich gegessen habe, das ist nachher weg. Das kann ich nicht mehr teilen mit irgendjemandem. Das ist nur in mir drin. Also ich verleibe mir die Welt sozusagen ein. Reden hingegen, wenn ich über die Welt rede mit anderen, dann lasse ich die Welt weitgehend in Ruhe. Ich verleibe mir da nichts ein. Es ist ein Distanzhandeln, wenn ich sozusagen die Welt über Kommunikation, über das Reden, über die Welt mir aneigne. Und wenn ich spreche, können wir, wenn ich laut genug spreche, ja 100 Leute zuhören. Auf jeden Fall mindestens die 3, 4 am Tisch. Das heißt, Reden und Essen ist jetzt semiotisch betrachtet sozusagen etwas sehr Konträres. Und nun ist es interessant zu sehen, wie in der Kulturgeschichte das Essen und das Reden in ihrer Kombination betrachtet werden. Was ist eigentlich wichtig? Und wenn ich jetzt ganz plakativ bin, also wie gesagt, ich beschäftige mich jetzt vor allem mit deutschsprachigen Quellen, also sagen wir mit Mitteleuropa, deutschsprachigen Gegenden, dann kann man eigentlich sehr schön sehen, dass bis ins 18., 19. Jahrhundert, wenn es jetzt um öffentliche Essen geht, das ist das, was am besten dokumentiert ist, dann steht das Essen sehr stark im Vordergrund. Das heißt, es gibt, wenn wir bis ins 17. Jahrhundert zurückgehen und noch früher, die höfischen Schauessen, wo sehr vieles auf die Tafel gebracht wird, was gar nicht gegessen wird, sondern das war, um es sozusagen anzugucken, das war Prunk, der Mittelpunkt dieser Veranstaltung, eine Mahlzeit gemeinsam einzunehmen. Und natürlich haben Leute immer schon beim Miteinanderessen auch geredet. Nur sozusagen das Reden war dann weniger stark reglementiert, war weniger stark im Fokus der kulturellen Aufmerksamkeit, sagen wir mal. Während das sieht man sehr stark in solchen Quellen wie Etikettenbüchern, die es ja schon lange gibt, aber die im 18. Jahrhundert zunehmend bürgerlich orientiert werden. Und da sieht man plötzlich ein gewisses Kippen. Da wird jetzt das Sprechen beim Essen, also das Tischgespräch, das ist auch ein Ausdruck, der im 18. Jahrhundert wichtig wird, wird das Tischgespräch plötzlich wichtig. Natürlich ist das Essen immer noch zentral, ob es einem schmeckt oder nicht, aber nun geht es bei Gesellschaften, Geselligkeiten, bei Essen, zu dem man eingeladen ist, eben auch sehr drum, was man spricht. Und deswegen fallen zum Beispiel die traditionellen Normen, dass man die Leute nach Rang setzt, weg und man fängt an, die Leute danach zu setzen, ob der Tischnachbar vielleicht ein guter Gesprächspartner wäre, ob man ähnliche Interessen hat oder ob man sich vielleicht schon kennt und deswegen leichter ins Gespräch kommt. Das heißt, wir haben eine Verschiebung in gewisser Weise von der Aufmerksamkeit vom Essen auf die Aufmerksamkeit auf das Reden beim Essen. Und jetzt, wenn wir gucken, was in den letzten 15, 20 Jahren passiert, dann ist das eben interessant, dass plötzlich wieder das Essen in einer gewissen Weise ins Zentrum rückt. Also es gibt ja unendlich viel eben auch Zeitschriften, also die Seiten, wo über Essen geschrieben wird in irgendwelchen Publikumszeitschriften, nehmen seit einigen Jahren permanent zu. Und die Frage ist jetzt, ist das wieder dasselbe wie früher? Also fallen wir sozusagen zurück in barocke Zeiten? Nein, es ist sichtlich etwas anderes. Es ist ein Betrachten des Essens, wo man sozusagen beinahe wiederum anfängt, Essen zu interpretieren. Man lernt Essen zu lesen, um jetzt eine Metapher zu benutzen. Das heißt, das Essen wird in einer neuen Art und Weise relevant. Und das ist auch das, was in diesen Kochsendungen passiert, wo jetzt plötzlich die Zuwendung zu dem, was man dann verzehrt, in einer ganz neuen Art und Weise kulturell relevant gesetzt wird. Aber was da genau dahinter steckt, das möchte ich auch noch rausfinden. Mhm. Ich hoffe, ich komme dem noch näher.
Da kann man sich ja ganz unterschiedliche Faktoren vorstellen. Sicherlich ist einer dabei, dass wir eben wieder ein stärkeres Interesse darauf richten, was wir uns da eigentlich einverleiben und was das mit unseren Körpern anfängt. Angelika Linke, vielen Dank. Soweit. Wir machen mal eine erste kleine Verschnaufpause mit Musik. Für den einen oder die andere unter unseren Hörerinnen und Hörern mag das vielleicht eine Begleitung beim Kochen oder schon beim Essen sein. Ausgewählt haben Sie die Beatles, The Piggies. Warum?
Also man muss aber den Text zuhören, dann weiß man schon warum. Also the little piggies clutching forks and knives to eat their bacon. Ja, das ist Beatle-Ironie, das ist sehr gut. Da geht's auch ums Essen.
Have you seen the little piggies?
Die kleinen Schweinchen, Little Piggies, von den Beatles, mitgebracht in den Doppelkopf in HR2 Kultur von der Sprachwissenschaftlerin Angelika Linke. Wir haben gesprochen über das Reden beim Essen und die vielen kleinen, manchmal ganz unsichtbaren Rituale, die unsere Tischrunden prägen. Und wir haben dabei schon gesehen, dass es bei dieser Art von Kommunikation bei weitem nicht allein auf die sprachlichen Inhalte ankommt, sondern dass dabei auf ganz unterschiedlichen Ebenen, sagen wir mal, gesendet wird. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen weg vom Essen zu anderen Anlässen und Formen der Kommunikation. Und Frau Linke, da fällt ja auf, dass es üblich geworden ist, dass Institutionen aller Art immer mehr Aufmerksamkeit richten auf Kommunikation, nach innen wie nach außen. Eigene Kommunikationsabteilungen werden überall eingerichtet. Woher kommt das? Woher kommt die Konjunktur der Kommunikation, die wir schon seit einigen Jahren, Jahrzehnten ja beinahe beobachten können?
Das ist jetzt schwierig in einem Satz sozusagen zu beantworten. Die Konjunktur der Kommunikation hat natürlich was damit zu tun, dass tatsächlich der Lebensalltag immer komplexer wird, dass vor allem der Wirtschaftsalltag und Industriealltag und Verwaltungsalltag immer komplexer wird und dass deshalb tatsächlich die Kommunikation mit anderen nicht mehr so ohne weiteres gesichert ist. Also je größer ein Unternehmen, desto weniger kann man sich darauf verlassen, dass man alles irgendwie am Kopierer erfährt oder zwischen Tür und Angel schon die Informationen in die nächste Abteilung fließen. Das geht dann irgendwann nicht mehr und dann muss man sich überlegen, gut, wie sichert man das zum Beispiel sehr simpel, dass alle einfach informiert sind. Und das ist das Interessante, dass heute oft ja von Kommunizieren gesprochen wird, wenn eigentlich informieren gemeint ist. Und das ist eine kulturgeschichtlich interessante Verschiebung der Bedeutung des Wortes Kommunikation im Prinzip. Kommunikation, auch wenn wir in den einschlägigen Wörterbüchern nachgucken, heißt ursprünglich eben tatsächlich mit jemandem sprechen. Also das heißt Kommunikation als ein wechselseitiger Prozess. A sagt was zu B, B sagt was zu A, vielleicht mischt sich C noch ein. Was Sie jetzt angesprochen haben, also diese Form der Kommunikation in und von Firmen zum Beispiel, in und von politischen Instanzen. Dort wird der Ausdruck Kommunikation, also das Wörtchen Kommunikation und auch kommunizieren, oft so verwendet, wie wir ursprünglich informieren gebraucht haben. Man sagt, das hat er mir schlecht kommuniziert, will heißen, ich bin nicht so richtig informiert worden oder die Art und Weise, wie ich informiert worden bin, gefällt mir nicht. Man stellt Agenturen an, um die Unternehmenskommunikation zu verbessern. Man spricht von der Kommunikation nach außen und der Kommunikation nach innen, jetzt gerade in Unternehmen oder in Verwaltungseinheiten. Und meint damit aber nicht, wir reden mit den anderen, sondern wir teilen bestimmte Dinge mit. Zum Beispiel, wir kommunizieren eine Entlassungswelle. Dann heißt es ja genau, das muss man gut kommunizieren. Aber das Interessante ist, da geht es nicht mehr darum, dass man mit jemandem redet, sondern im Wesentlichen, dass man zu jemandem redet. Also zum Beispiel zur Öffentlichkeit.
Und paradoxerweise geht damit ja einher, dass man oft davon spricht, je besser kommuniziert wird, desto flacher sind die Hierarchien in einem Unternehmen. Das scheint ja ein bisschen eine gegenläufige Entwicklung eigentlich zu sein, vielleicht sogar das genaue Gegenteil. Aber das Interessante ist ja, Frau Linke, dass Sie daran auch beobachtet haben, dass damit Kommunikation, der Begriff der Kommunikation so stark eingeschränkt wird. Also es wird eigentlich ja so getan, als ob die Urfunktion des Kommunizierens eben sprachlicher Natur sei, etwas mitzuteilen, Informationen zu übermitteln.
Ja Gott, also natürlich ist Informieren wichtig, so erleben wir das ja auch in unserem Alltag. Aber eben, ich habe vorher schon mal das Stichwort kulturelle Aufmerksamkeit benutzt. Ich glaube, das ist etwas Wichtiges. Also worauf lenken wir unsere Aufmerksamkeit? Was läuft sozusagen einfach mit, wird für selbstverständlich, für normal, für gar nicht beachtenswert gehalten? Und worauf wird kulturelle Aufmerksamkeit gelenkt. Und ich denke, wir leben im Moment in einer Zeit, wo man wirklich das Gefühl hat, wir haben Schwierigkeiten mit Kommunikation. Also Kommunikation ist wichtig in der jetzt vorher von mir geschilderten Art und Weise. Und dann wird sozusagen diese Funktion der Information, die unser Reden, die unsere Sprache natürlich hat, die wird dann völlig in den Vordergrund gerückt. Das war übrigens auch in der Sprachwissenschaft sehr lange so, dass man die Hauptfunktion der menschlichen Rede in der Information gesehen hat. Also auch solche Vorstellungen von Entstehung von Sprache aus Informationsbedürfnissen, also im Sinn von die Proto-Menschen, die den anderen mitteilen konnten, dass dort unten ein Löwe am Wasserloch ist, die haben dann besser überlebt. Also das heißt auch hier Information als sozusagen Urfunktion von Sprache. Und davon geht man heute zunehmend weniger aus, wobei natürlich solche Erkenntnisse oder Ansichten immer wieder der Revision bedürfen. Aber man geht heute stärker davon aus, dass Sprache als Medium der sozialen Kommunikation, also eigentlich der Herstellung von Beziehungsgeflechten, also dass das die wichtigste Funktion von Sprache ist oder eine der Urfunktionen von Sprache ist.
Und da kommt eben dieser schöne Begriff der verbalen Feldpflege ins Spiel. Was haben wir uns darunter vorzustellen, Angelika Linke?
Ja gut, das ist also jetzt der Versuch, etwas mit einem Begriff auf einen sehr prägnanten Nenner zu bringen. Wir wissen natürlich aus der Tierkommunikationsforschung, dass jetzt gerade bei Hören, also bei Primaten, also bei Affen, Schimpansen, Menschenaffen, die Fellpflege genau diese Funktion übernimmt, soziale Beziehungen herzustellen. Also das heißt, man wendet sich einem anderen Mitaffen zu und laust ihn, pflegt ihm das Fell. Davon hat man eigentlich selber nichts, aber wenn der andere einen dann auch dafür das Fell pflegt, dann hat man wieder was davon. Und man weiß aus der Primatenforschung, dass die Tiere, die sich gegenseitig relativ häufig lausen, dass die sich zum Beispiel auch in erster Linie zu Hilfe eilen, wenn einer in Not gerät, sich mit irgendjemand anderem anlegt, etc. Und es ist nun eine der Theorien der Entstehung von Sprache, jetzt sehr verkürzt ausgedrückt, dass man sagt, gut, lausen, da braucht es immer einen, der einen anderen laust. Aber ich kann immer nur einen lausen. Zwei aufs Mal lausen, das geht eigentlich nicht. Und jetzt, wenn ich sozusagen diese Zuwendung zu anderen etwas optimieren möchte oder potenzieren möchte, dann ist Sprache, das nette Miteinanderreden, eigentlich ein sehr gutes Mittel. Denn wie ich vorher schon gesagt habe, mit dem Zusammenhang von Essen und Reden, wenn ich rede, können mich ja beinahe beliebig viele hören. Wenn ich leise rede, können mich immer noch zwei, drei in meiner engeren Umgebung hören. Und insofern wäre vielleicht dann sozusagen das einfach nette, also was wir heute als Smalltalk bezeichnen, das nette mit den anderen reden, mit wo wir auch heute wissen, das ist wichtig, damit man Leute kennenlernt, das ist wichtig, um Beziehungen aufrechtzuerhalten, um als nett oder witzig oder einfach angenehme Gesprächspartnerin zu gelten etc. Das heißt, wir können im Prinzip durch Kommunizieren jetzt in diesem wechselseitigen Sinn unsere Beziehungsnetze herstellen, stärken, emotionalisieren. Und insofern wäre dann eben Reden mit den anderen eine Art von verbaler Feldpflege.
Aber damit es dann wirklich auch gut tut, wie gelaust werden oder gestreichelt werden oder gekratzt werden, dazu braucht es dann schon auch bestimmte, sagen wir mal, Schmiermittel oder Mechanismen. Und die bringen wir ja offensichtlich in die Kommunikation oft ein, ohne das so genau zu wissen. Wir wissen, worüber wir sprechen, aber wir wissen eigentlich oft nicht, mit welchen Begleitmedien wir das sozusagen anreichern, um uns angenehm zu machen, um die Kommunikation angenehm zu machen.
Ja, und das, wie Sie sagen, also das passiert natürlich sehr unbewusst, wenn wir uns dessen, was wir da wirklich tun, also jetzt gerade an Beziehungspflege qua Reden mit anderen, wenn wir das die ganze Zeit bewusst tun müssten, dann wären wir abends tot vor Erschöpfung. Also das geht gar nicht. Aber eben, Sie haben jetzt zum Beispiel auch gerade so nett gelacht, als ich gesprochen habe, und das sind auch so Dinge, die wir tun. Wir lachen, wenn andere etwas Nettes sagen, oder sagen wir mal, wir lachen ganz gerne, wenn andere was sagen, wo ein Lachen angemessen wäre oder mindestens untergebracht werden kann. Auch wenn es uns vielleicht jetzt gar nicht so wahnsinnig zu lachen zumute ist oder wenn wir nicht fanden, es war jetzt besonders lustig. Aber wir stellen Beziehungen her, also belohnen zum Beispiel auch andere, indem wir über das, was sie sagen, lächeln oder lachen. Das ist so eine Form der Beziehungspflege und wir registrieren das nicht die ganze Zeit. Manchmal registrieren wir das, wenn es vielleicht ein bisschen anstrengend ist, aber es ist ganz üblich und wir haben dann auch oft Hierarchisierungen, wenn ein sozusagen ranghöheres Tier in der Gruppe, sprich also ein Chef oder eine Chefin, ein etwas Lustiges sagt, dann ist man vielleicht eher geneigt zu lachen oder auch so deutlich zu lachen, dass er es oder sie es wieder hört, als wenn das irgendein netter Kollege ist. Oder eben auch, was man heutzutage aus der Gesprächsanalyse als einem relativ wichtigen, neueren Zweig der Sprachwissenschaft weiß, dass wir permanent Rückmeldesignale geben. Also wenn jemand spricht, dann gucken wir ihn normalerweise an, nicken ab und zu mit dem Kopf, sagen ab und zu, ja, ja genau, ach ja, ja wirklich, etc. Das ist alles unbewusst. Wir registrieren gar nicht, dass wir es tun. Wenn wir es nicht täten, wäre das Gegenüber aber sehr verunsichert.
Verunsichern des anderen wäre eine Möglichkeit, ein nettes Gespräch mit ihm finden. Eine zweite, dann könnte es auch sein, dass wir uns im Gespräch langweilen. Und wenn dann noch ein Hierarch anwesend ist, dann eigentlich, Angelika Linke, sind wir in der Situation, von der die nächste Musik handelt. Friedrich Gulda spielt »Ich lade gern mir Gäste ein«, eine Arie aus der Fledermaus, die da gesungen wird von einem Grafen, der es nicht ertragen kann, wenn er eine Gesellschaft gibt und der Champagner fließt und irgendjemand langweilt sich. Zu Gast im HR2 Doppelkopf bei Ruth Fühner heute die Kommunikationsforscherin Angelika Linke. Und sie hat diese Musik mitgebracht, die wir gerade eben gehört haben. Wie gesagt, ein Stück aus Johann Straussens Fledermaus, gespielt von Friedrich Gulda und bearbeitet. Eigentlich ein ganz schönes historisches Stück auch zu dem, was Sie untersuchen, Frau Linke, oder?
Ja, durchaus.
Wir haben da einen Adligen, geschildert aus der Perspektive eines bürgerlichen Komponisten und Librettisten. Und die Gesellschaften, die der gibt, dienen zwar der Kommunikation und der Unterhaltung, aber es steckt schon auch so ein gewisser Druck dahinter.
Ja, also das, wie gesagt, Essen und Gesellschaften sind nie losgelöst von den jetzt Gesellschaften im größeren Zusammenhang, also von den politischen Strukturen auch, in denen so etwas stattfindet. Wenn wir die Geschichte des öffentlichen Mahles anschauen, dann ist es ganz deutlich, dass das Essen sehr stark für die Selbstdarstellung jetzt im zeremoniell von Fürsten und Staatsoberhäuptern funktionalisiert wurde. Das heißt, das Essen ist unter Umständen, oder nicht nur unter Umständen, sondern immer auch Teil von höfischem Zeremoniell, von der Selbstdarstellung des Adels gegenüber den Untertanen. Und wir finden in dem Zusammenhang dann eben im 17. noch weit bis ins 18. Jahrhundert, das geht im Prinzip in Ausläufern immer noch bis heute, diesen Selbstdarstellungsmechanismus. Das heißt, also wenn wir weiter zurückgehen im 16., 17. Jahrhundert, der Fürst, der König auf jeden Fall, ist an einem Tisch alleine zum Beispiel, weil es gibt einfach niemand, der ihm gleich ist in der sozialen Rangordnung und folglich muss er alleine essen. Er kann nicht mit jemand anderem zu Tische sitzen. Interessant ist, dass das Essen ein öffentliches ist, bis weit ins 19. Jahrhundert hinein im Prinzip, haben Fürsten in dem Sinn öffentlich gegessen, als man ihnen beim Essen zugucken konnte. In der Wiener Hofburg wurden Billette ausgegeben, dass die Untertanen zu bestimmten Essen des Königs dazukommen konnten. Also man hat dann sozusagen sich einen Eintritt gekauft, um dem König beim Essen zugucken zu können. Das war eine öffentliche Handlung, entsprechend prunkvoll natürlich, von prunkvollem Geschirr, mit aufwendigster Bedienung, mit sozusagen Speisen, die entsprechend aussahen, also die vor allem repräsentativ aussahen, hoffentlich auch noch geschmeckt haben. Aber das heißt, das Essen unterstand ganz diesen Ansprüchen des offiziellen Zeremoniells und trat letztlich hinter denen zurück.
Was konnte denn unter solchen Bedingungen eine gelungene Konversation bedeuten?
Ja, das ist interessant. Also eben, wie gesagt, wenn wir weiter zurückgehen, also jetzt bei diesen und in diesem öffentlichen Kontext bleiben, das hat zum Teil eben auch mit den Quellen zu tun. Wir sind sehr viel besser über öffentliches Essen, über das Essen in zeremoniellen Zusammenhängen informiert natürlich als über das Essen hinter verschlossenen Türen in wenig zeremoniellen Zusammenhängen. Wobei eben, wie gesagt, bei Hofe war eigentlich jedes Essen in einer gewissen Weise stark durchzeremonialisiert sozusagen. Aber wir können konstatieren, dass vielleicht das Reden dann weniger wichtig war, sondern es ging also um das Essen in einer üppigen Art und Weise, um eine relativ schnelle Folge von sehr, sehr, sehr vielen Gängen, um die Art und Weise, wie das Essen arrangiert war. Und wir können zum Beispiel solche Entwicklungen sehen, dass bestimmte Textsorten oder Gesprächsrituale, die mit dem Essen schon lange verbunden sind. Zum Beispiel das Tischgebet ist eine verbale Gattung, die eng ans Essen gebunden ist. Man betet dann eben zum Essen oder eben auch gute Appetitformeln, Bedankungen fürs Essensformeln. Das sind dann auch sprachlich ritualisierte Formulierungen, die dann also immer gleich lauten. Tischgebete, das kann man auch sozusagen nicht improvisieren, sondern dort hat man normalerweise auch bestimmte verbale Vorlagen, an die man sich hält. Wir haben solche Dinge wie Toaste, die man ausbringt, natürlich dann im umfangreicheren Sinn Tischreden. Wenn wir jetzt mal einfach den Toast angucken, das ist vielleicht besonders ein geschicktes Beispiel, dass wir natürlich auch jetzt wissen aus zum Beispiel Memoiren von Adligen, dass der Toast immer schon etwas Wichtiges war. Das heißt, man bringt auf einen am Tisch anwesenden Herrn oder eine Dame ein Vivat aus. Also man ehrt den anderen, indem man ihm einen Toast zukommen lässt. Und da haben wir zum Beispiel jetzt an der fürstlichen Tafel zwar auch den Toast, aber dort ist das Verbale weit weniger wichtig, sondern da geht es nur darum, dass man aufsteht und dem anderen Zut trinkt und allenfalls hat man dann Pauken und Trompeten der anwesenden Tafelmusikanten, die diesen Toast noch unterstützen. Das haben wir dann sozusagen in bürgerlichen Zusammenhängen, wo wir manchmal auch Tafelmusik haben, aber dort wird der Toast nicht mehr mit großem Tusch angekündigt, sondern da geht es darum, möglichst knapp vielleicht, aber doch irgendetwas Witziges zu sagen. Das heißt, die verbale Komponente ist plötzlich wichtig. Was wird da gesagt? Nicht einfach, dass etwas gesagt wird und dann das Ganze unterstützt eben vielleicht noch durch ganz andere Medien, sondern was gesagt wird. Also das ist eine historische Entwicklung, die zeigt, wie die Verbalität sozusagen wichtiger wird. Das lässt sich einbauen in eine ganz lange kulturhistorische Entwicklung, die zeigt, dass eben das Bürgertum sich sehr stark durch eine Bewusstheit auf das Sprachliche auszeichnet, während adlige Selbstrepräsentation sehr viel stärker über Körperliches geht, über Tanz, über Schaufechten, über die Darstellung des Körpers in den schönen Kleidern und auch über das öffentliche Darstellen des Essens, wo aber eben das Reden weniger wichtig ist.
Angelika Linke, da fand ich ganz spannend, was Sie gerade angesprochen oder angerissen haben, nämlich den Zusammenhang mit der Leibeskultur. Also die adlige Leibeskultur ist eher orientiert an Eleganz und Zierlichkeit. Deren Ablösung schlägt sich dann eben nicht nur in der Redekultur bei Tisch nieder, sondern auch in einer ganz anderen Vorstellung von Sportlichkeit. Das finde ich eine interessante Beziehung, die Sie da herstellen.
Ja, also das ist jetzt weniger mein eigenes Gebiet, aber es hängt sozusagen damit zusammen, dass eben die Tatsache, dass im Adel die Körperlichkeit, also der Körper selbst und sein Schmuck, das Medium der Selbstrepräsentation waren eben, wie Sie schon gesagt haben, also vor allem ästhetische, war das vor allem ein ästhetischer Maßstab, an dem das Ganze gemessen wurde. Es ging also um den schönen Auftritt, um den zierlichen Auftritt, um den eleganten Auftritt des Körpers eben auch. Und entsprechend, und wie gesagt, das gehört dann irgendwo dazu, waren die adligen Exerzitien eben darauf angelegt, diese schöne ästhetische Körperinszenierung zu pflegen. Und das, was wir heute unter Körperauftritt in der Öffentlichkeit haben, und das ist sozusagen das klassische Spektrum des Sportes oder auch dann eben des olympischen Sportes, dort ist es weniger heute die Schönheit der Bewegung als die Schnelligkeit oder die Kraft, die in einer Bewegung liegt. Das heißt, es geht um Sekunden, es geht um Kilogramm, es geht um Meter oder Kilometer. Und das sind Maßstäbe, mit denen adlige Körperbetätigung nie gemessen wurde. Also das sind eben auch wirklich Entwicklungen, die vor allem dann ganz stark im 19. Jahrhundert einsetzen und bürgerlich geprägt sind.
Und ein Restbestand davon lässt sich vielleicht wiederfinden in unserem Neid darauf, wie die Brasilianer Fußball spielen. Frau Linke, Sie haben vorhin so einen Bogen geschlagen, den ich ganz spannend fand, als es darum ging, warum es heute so viele Kochsendungen zum Beispiel im Fernsehen gibt. Da haben Sie gesagt, dass das Essen selbst im Zusammenhang von Essen und Reden, Verzehr und Kommunikation, wieder so ein starkes Gewicht gewinnt, wie es das eben in der frühbürgerlichen Zeit oder sogar vorbürgerlichen Zeit einmal gehabt hat. Und genauso kann man ja jetzt feststellen, dass Ihr eigenes Forschungsgebiet, nämlich die Sprachwissenschaft, ja auch Qualitäten der Kommunikation wieder neu beleuchtet, neu gewichtet, die eben offensichtlich in der Ablösung der Adligen durch die bürgerliche Gesellschaft irgendwie ein bisschen verloren gegangen sind. Also zum Beispiel, dass sich Linguisten heute fragen, was transportiert eben zum Beispiel die Stimme, was transportieren transportiert allein der geschmeidige Wechsel vom einen Sprecher zum anderen? Was transportieren diese kleinen Mms, mit denen ich Ihnen manchmal beigepflichtet habe, oder das gemeinsame Lachen?
Ja, man muss natürlich jetzt trotzdem aufpassen, dass man nicht zu stark diese Vorstellung kriegt, okay, also wir haben Entwicklungen in der Kulturgeschichte der Kommunikation, zu denen wir wieder zurückkommen. Also eben, wir haben eine Zentralstellung jetzt, wenn es um die Kombination von Essen und Reden geht, im Barock, in adligen Zusammenhängen, wo das Schauessen dominiert, wo das Essen wichtig ist, wo eben auch überall stundenlang gekocht wird, damit es nachher so aussieht, wie es aussieht, etc. Und jetzt sind wir dann wieder ungefähr dort, weil wir heute uns sozusagen in den Medien und vor allem auch in den Boulevardmedien ums Essen drehen. Da muss man aufpassen, meistens ist das nicht eine Rückkehr zu dem, was man mal hatte, sondern man muss sich das irgendwie spiralförmig vorstellen. Vielleicht man ist an einem ähnlichen Ort, aber irgendwo dann doch gleichzeitig anders. Und ich denke, heute diese Zuwendung zum Essen und damit auch das Reden über das Essen, das ist etwas Neues, also diese Dominanz eines quasi wie gesellschaftlichen Diskurses über das Essen, das haben wir natürlich im 17. Jahrhundert zum Beispiel nicht, obwohl eben jetzt in Adelskreisen Essen eine wichtige repräsentative Funktion hat. Dieses Reden über das Essen, die Thematisierung von Essen, hat sogar natürlich einerseits damit zu tun, dass heute alle kochen, nicht mehr nur sozusagen der Koch oder die Köchin, die Angestellten oder dann in der Familie traditionellerweise die Hausfrau, sondern dass wir heute alle kochen, was mit gesellschaftlichen Entwicklungen zu tun hat, die eben auch mit der Auflösung der Familie oder mindestens mit der Auflösung der Familie um das zentrale Mittagessen etc. zu tun haben. Und die natürlich mit neuen Bewusstseinsformen zu tun haben, dass das, was wir essen, unter Umständen knappe Ressourcen sind, dass das, was wir essen, vielleicht sozusagen gar nicht mehr das ist, was wir früher mit Natur verbunden haben, sondern im Wesentlichen industriell hergestellt wird. Das heißt, wir agieren über die Thematisierung von Essen im Moment natürlich ganz viel gesellschaftliche Probleme aus. Und das ist spannend.
Herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch, Angelika Linke. Und Sie haben uns am Schluss noch eine Tafelmusik mitgebracht, in der ja vielleicht entweder die peinlichen Gesprächspausen gelöscht werden, die in einer angenehmen Kommunikation ja unerwünscht sind, die vielleicht beim Verdauen hilft.
Die Musik, die ich mitgebracht habe, ist aus der Zeit des Barock, also früheres 18. Jahrhundert. Und wie gesagt, auch damals gab es schon die Tafelmusik, so wie wir heute dann vielleicht irgendwie so diesen Bar-Jazz im Hintergrund laufen lassen. Und wir müssen annehmen, dass auch damals die Musiker viel gespielt haben und nebendran wahrscheinlich gesprochen wurde. Aber eben, die Musiker durften dann oder waren dann auch wichtig, wenn zum Beispiel mit Pauken und Trompeten ein neuer Gang angekündigt werden musste. Das machen wir heute ja nicht mehr.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.